das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. In Nordsyrien rückt der Terror Dorf um Dorf näher an die Türkei ran. Die Terrormiliz des Islamischen Staates versucht seit Tagen, Ayn al-Arab einzunehmen, gelegen direkt an der syrisch-türkischen Grenze. Die Kurden nennen die Stadt Kobani. Für sie ist sie ein Zufluchtsort. Tausende syrische Kurden haben sich dorthin während des Bürgerkriegs gerettet. Jetzt ist die Stadt eher eine Falle. Die Islamisten sollen sie von drei Seiten umzingelt haben. Die Kurden versuchen, Kobani zu halten. In der vergangenen Nacht bekamen sie zum ersten Mal Unterstützung aus der Luft. Die Amerikaner haben die IS-Stellungen dort beschossen. Wer nicht kämpft, versucht zu fliehen. Vom syrischen Kobani ins türkische Suruç. Michael Schramm.
Der Kampf IS gegen Kurden, sichtbar ist er in der Türkei angekommen. Granaten schlugen heute ein, es soll zwei Verletzte gegeben haben. Wer den Krieg sehen will, kann das von einem Hügel im türkischen Grenzgebiet bei Suruç. Von hier verfolgen Anwohner die Schlacht um die nordsyrische Stadt Kobani zwischen kurdischen Verteidigern und angreifenden Terrormilizen des Islamischen Staates. Diese sollen sich im Vormarsch befinden. Sollte die belagerte Stadt an den IS fallen, würden weitere Hunderttausende Kurden in die Türkei fliehen. Die Moral unserer Leute ist hoch. Von hier kann man sehen, wie sie verteidigen. Gestern wurde aus der Luft bombardiert, gebracht aber hat das so gut wie nichts. Rund um Kobani hat es heute Nacht die ersten größeren Luftschläge der von den USA geführten Allianz gegen den IS gegeben. Vier Panzer und mehrere Stellungen seien zerstört worden. Ob das aber ausreicht, den Verlauf der Kämpfe entscheidend zu beeinflussen, weiß niemand. Die Schlacht um Kobani, sie findet sozusagen vor Enver Şimşek's Türe statt. Sein Haus reicht praktisch bis an jene Grenze, die in diesen Tagen Krieg und Frieden trennt. Viele junge Kurden hat er hier in den letzten Tagen in den Krieg ziehen sehen. Kurden aus der Türkei und Kurden aus Syrien würden sich niemals im Stich lassen, meint er. Inzwischen kommen sogar schon aus dem fernen Diyarbakir Kurden, die da drüben in Syrien mitkämpfen wollen. Das türkische Grenzland in diesen Tagen. Es ist zu einem Vorhof des Krieges in Syrien geworden. Allein heute sollen rund 3000 Kurden aus Kobani vor dem IS in der Türkei Zuflucht gesucht haben. Mehr als 150.000 waren es in der vergangenen Woche nach Regierungsangaben. Fast in jedem Haus, fast in jeder Wohnung leben nur noch Verwandte und Freunde aus Syrien. Nur so hat man zum Beispiel hier rund um Suruç die gewaltige Flüchtlingswelle halbwegs versorgen und unterbringen können. Es sind die Bürger, die helfen. Der Staat tut wenig. Seit einer Woche ist unser Haus randvoll. Ich appelliere an meine Mitbürger, tut, was ihr könnt. Die Flüchtlingswelle und der nahe Krieg, sie belasten das ohnehin angespannte kurdisch-türkische Verhältnis zusätzlich. Gestern Nacht kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten, die mehr Hilfe und freies Geleit für kurdische Kämpfer nach Syrien forderten.
Die Deutschen unterstützen die Kurden im Kampf gegen den IS. Das wollte Verteidigungsministerin von der Leyen bei ihrem Besuch im Irak in dieser Woche demonstrieren. Doch dann fuhr ihr eine Reihe von Pannen in die Parade. Eine Transallmaschine nach der anderen entpuppte sich als Mängelexemplar und sorgte dafür, dass die Ausbilder der Bundeswehr tagelang nicht im Irak ankamen und die Ministerin erst einmal alleine dastand. Viele Soldaten beklagen schon lange, wie marode die Ausrüstung bei der Bundeswehr oftmals ist. Von der Leyen erlebte das nun am eigenen Leib. Michael Stempfle.
Seit sie die Bundeswehr anführt, überschlagen sich die Ereignisse geradezu. Und Ursula von der Leyen will international mehr Verantwortung übernehmen. Da ist die Ebola-Krise in Afrika. Die Ministerin will ein mobiles Krankenhaus vor Ort aufbauen, wirbt um Freiwillige aus der Bundeswehr. Oder auch der Kampf gegen den IS-Terror im Nordirak. Die Ministerin unterstützt die kurdischen Kämpfer mit Waffen und auch mit Moral. Während sie die Bundeswehr also immer stärker verpflichtet, hält das Material kaum mit, ist teilweise in einem bemitleidenswerten Zustand.
Eins ist völlig klar geworden, die Bundeswehr pfeift aus allen Löchern und wir können die Einsatzbereitschaft im Moment gerade noch so aufrechterhalten.
Wie ernst die Lage ist, zeigt dieses Beispiel. Sollte die NATO im Ernstfall die 60 angemeldeten Eurofighter anfordern, könnte Deutschland derzeit nicht in ausreichendem Maße liefern.
Der materielle Zustand der Bundeswehr befindet sich in der Tat in einem desolaten Zustand. Die Bundeswehr ist unterfinanziert, nicht erst seit heute, sondern seit 30, 40 Jahren. Man hat insbesondere bei der Wende versäumt, die Bundeswehr so auszurichten, dass sie auf die heutigen Herausforderungen wirklich eingestellt ist.
Während die Ministerin den Nordirak besuchte, hagelte es im Bundestag Kritik am Zustand der Bundeswehr. Von der Leyen wollte das aufarbeiten, bestellte nach ihrer Rückkehr die Inspekteure der Teilstreitkräfte ins Ministerium ein. Doch jetzt leidet offenbar auch die Stimmung in der Großen Koalition.
Wir brauchen im Ministerium Problembewusstsein. Das ist in der Vergangenheit offenbar nicht so der Fall gewesen. Sonst hätte man das Geld, das zur Verfügung stand, ja ausgegeben. Und wir brauchen eine Verbesserung der Organisation des Rüstungsbereichs im Ministerium.
Ja. Ursula von der Leyen bleibt dabei. Sie will mehr Verantwortung übernehmen. Jetzt muss sie auch die Voraussetzungen dafür schaffen. In 2 Wochen will sie präsentieren, wie sie die Bundeswehr auf Vordermann bringen will.
Bundesaußenminister Steinmeier hat heute eine Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen gehalten. Und dabei ging es vor allem um den Ukraine-Konflikt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Steinmeier warnte davor, in die Zeiten des Kalten Krieges zurückzufallen. Eine erneute Spaltung in Ost und West müsse vermieden werden. Die Staatengemeinschaft brauche einen handlungsfähigen und handlungswilligen UN-Sicherheitsrat, so der Bundesaußenminister.
Auftritt des Bundesaußenministers vor den Vereinten Nationen und Steinmeier vermeldete erste Fortschritte bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine.
Vor einigen Wochen standen wir vor einer unmittelbaren militärischen Konfrontation zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften. Und ich freue mich darüber, dass auch Diplomatie das Äußerste verhindert hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass die alte Spaltung von Ost und West, dass diese alte Spaltung in die Vereinten Nationen zurückkehrt.
Russland habe seine Truppen zurückgezogen, heißt es. Es werde über die Einrichtung einer entmilitarisierten Pufferzone verhandelt. Dazu der russische Außenminister. Wir sind zum Interessenausgleich, zu Kompromissen und Konzessionen bereit, vorausgesetzt, man behandelt uns mit Respekt. Dem westlichen Bündnis NATO warf Lavrov vor, sich nach Osten ausdehnen zu wollen. Der genetische Code der NATO sei russlandfeindlich.
Nach den Schotten in Großbritannien sollen nun auch die Katalanen im Nordosten Spaniens über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Regionalpräsident Mas unterzeichnete am Morgen ein Dekret, das den 9. November als Referendumstermin festlegt. Der Ausgang werde aber nicht bindend sein, so Mas. Die spanische Regierung in Madrid hält das Vorgehen für illegal und will die Abstimmung vor dem Verfassungsgericht anfechten. In Hongkong haben sich zur Stunde erneut Zehntausende Menschen versammelt, um mehr Demokratie zu fordern. Vor nicht einmal 24 Stunden war eine ähnliche Demonstration von der Polizei aufgelöst worden. Bei der Räumung hatte es mehrere Verletzte gegeben. Die Polizei nahm mehr als 70 Teilnehmer fest. Die Demonstranten wehren sich gegen den Plan der Führung in Peking, zu den für 2017 in Hongkong geplanten Wahlen keine oppositionellen Kandidaten zuzulassen. Die Europäische Flugsicherheitsbehörde hat ihre Vorschriften zum Gebrauch von Handys und Tablet-Computern an Bord weiter gelockert. Demnach dürfen Fluggesellschaften ihren Passagieren ab sofort erlauben, elektronische Geräte während des gesamten Fluges zu nutzen. Die Lufthansa kündigte an, die neuen Regelungen so schnell wie möglich umzusetzen. Nur das Telefonieren solle aus Rücksicht auf Mitreisende verboten bleiben. Das waren die Nachrichten im Überblick und jetzt weiter mit Pina Atalay.
Das Wort Völkermord kommt den meisten Türken wohl eher nicht über die Lippen. Dabei haben die Osmanen die Armenier während des Ersten Weltkriegs vertrieben und Hunderttausende getötet. Viele Historiker erkennen dies an als Genozid. Türkeis Präsident Erdogan nicht. Und auch der Großteil der Türken befasst sich kaum mit dem Leid der Armenier. Wie auch, wenn keiner offen hinterfragen darf, was vor fast 100 Jahren wirklich passiert ist. Der türkischstämmige Regisseur Fatih Akın legt nun den Finger in diese nie verheilte Wunde, macht den Massentod zum Filmthema. Das brachte ihm Drohungen von Ultranationalisten ein. Jan-Peter Gerkens über einen Film, der heute in Hamburg Deutschlandpremiere feierte.
Die Sehnsucht nach den ganz großen, bewegenden Kinomomenten und Bildern, sie bestimmt die Filme von Regisseur Fatih Akın.
ist halt mehr eine Sucht als eine Suche. Ich kann nichts anderes.
Auf den roten Teppichen der bedeutenden internationalen Festivals ist der Hamburger Filmemacher zu Hause. Gewann Preise zuhauf, ob den Goldenen Bären oder den Europäischen Filmpreis. Das Hamburger Filmfest zeichnet den nach eigener Aussage besessenen Wahrheitssucher mit dem renommierten Douglas Sirk-Preis für seine Verdienste um das Kino aus.
Da wir alle wissen, dass die Suche nach der Wahrheit noch wichtiger ist als die Wahrheit selbst, wünsche ich dir, mein lieber Fatih, von ganzem Herzen, dass du die noch sehr, sehr, sehr lange suchst.
Ehrung und Ansporn zugleich soll der Preis für den Filmer sein. Der brutale Völkermord an den Armeniern im Jahre 1915 durch die jungtürkische Bewegung ist der historische Hintergrund für Akins neuen Film The Cut. Der Schmied Nazareth wird nicht getötet, aber durch einen Schnitt, auf Englisch The Cut, seiner Stimme beraubt.
Wer hat dir das angetan?
Fatih Akin bemüht sich um historische Detailgenauigkeit und bringt damit seinen Film in Bewegung. Er nennt ihn Western, nicht politischen Historienfilm, und so lautet die Kritik: viel zu viel Kino, zu wenig Geschichte.
Ich kann nicht nur die Höhen meines Berufes annehmen und die Tiefen nicht. Also so, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und beim Film gibt es halt relativ viel Licht, da wird viel mit Licht gearbeitet, also sind die Schatten noch ein bisschen länger.
Sind das Ihre Töchter?
Nazareths Suche nach den Töchtern wird zur bewegenden Reise auch in die Filmgeschichte. 1915 ist die Zeit des Stummfilms mit Charlie Chaplin. Berührend, wie der verstummte Nazareth mit seinem Stummfilmhelden leidet. Doch diese Macht des Kinos nutzt Fatih Akin nur bedingt, wenn er das so lange totgeschwiegene Thema des Genozids an den Armeniern auf die Leinwand bringt. Kein großes Kino, aber auf seine Art vielleicht ein wichtiger Film.
Und wir kommen zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Heute stieg das 167. Revierderby zwischen Schalke und Dortmund. Und das würden die Dortmunder wohl am liebsten schnellstmöglich aus ihrem Gedächtnis löschen, Andreas Keckel.
Ja, davon gehe ich mal felsenfest aus, denn das 1:2 heute, das ist ja gleich doppelt bitter für den BVB. Zum einen natürlich, weil so eine Schlappe gegen den Erzrivalen mehr schmerzt als alles andere. Und dazu kommt, dass der Rückstand auf die bayerisch gefärbte Tabellenspitze jetzt schon 7 Punkte beträgt. So früh in der Saison ist es durchaus schon mal ein ziemlich schwerer Rucksack, den die Borussia da mit sich herumschleppt. Während die Schalker ihrerseits heute Abend überglücklich sein dürften, auch weil jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ruhe einkehrt bei den Königsblauen.
War das nun der ultimative Schritt zum Ende der endlosen Trainerdiskussionen um Jens Keller? Nein, nein, sagt der 43-Jährige, auch im größten Derby-Sieger Jubel und lobt lieber die anderen, die Mannschaften und die Stimmung.
So müssen Derby sein. Ja. Wir müssen auf dem Platz Aggressivität immer im Bereich des Erlaubten und außenrum die Fans euphorisch, aber ohne Krawall.
In der Tat, nichts trübt heute die überragende Stimmung im wichtigsten Derby der Bundesliga. Mit zunächst hellwachen Schalkern und tiefschlafenden Dortmundern. 10. Minute, Matip völlig allein, das 1:0 für die Gastgeber. Keine 13 Minuten später, dieser total missratene Befreiungsschlagversuch von Ramos und Choupo-Moting sorgt für Schalkes 2:0 Führung.
Wenn du solche Gegentore bekommst, ist es natürlich sehr schwer. So.
Dabei erholt sich der BVB ganz gut und kommt zum Anschlusstor durch Aubameyang. Nach der Pause liefern sich beide Teams ein hochintensives Spiel. Dortmund drängt, wie hier durch Immobile. Doch Torwart Fährmann und eine enorme Kampfkraft halten für Schalke den Sieg fest. Und die, die zum ersten Mal das Revierderby spielen, staunen ohne Ende.
Man hat gemerkt, wie wichtig das für die ganze Region ist. Und zum einen haben wir jetzt einen Riesenschritt in der Liga auch getan und auch natürlich den Derby-Sieg geholt.
Zumal Hünteler in der Nachspielzeit sogar noch die Riesenchance zum 3:1 vergibt. Und der BVB, der muss nun eine erste Krise bekämpfen.
Das ist jetzt keine Party-Situation, ja, sondern wir müssen natürlich bei allen Problemen, die da sind, müssen wir Ergebnisse liefern.
Die Tabellenspitze ist nun weit enteilt für die Borussia. Und was für viele im Ruhrgebiet noch bedeutender ist, der BVB legt nun einen Punkt hinter Schalke.
Ja, die Dortmunder wieder mal kalt erwischt, während die Bayern längst auf Betriebstemperatur sind. Innerhalb von 4 Tagen hat der Meister auch dem zweiten Aufsteiger mal locker die Grenzen aufgezeigt. Wobei man sagen muss, dass die Kölner heute tatsächlich noch bestens bedient waren mit dem 0:2 im eigenen Stadion. Die Bayern mindestens eine Klasse besser, 90 Minuten lang drückend überlegen und seit heute mit einem neuen Rekordhalter in den Reihen.
Ein 2:0-Sieg in Köln reicht den Bayern nicht. Sie wollen Rekorde. 204-mal war Xavi Alonso am Ball, einmalig in der Bundesliga-Geschichte.
Actually, I wasn't counting when I was on the pitch.
Also, ich habe nicht mitgezählt auf dem Platz. Da muss ich mir die Statistik mal anschauen. Aber das ist natürlich schön.
A nice one, of course.
Der Spanier und sein Team wie aus einem Guss. In der 19. Minute nutzten Robben und Müller den Fehler von Halfa. Mario Götze mit dem 1:0. Der WM-Finaltorschütze kommt beim FC Bayern immer mehr in Schwung. Schon das vierte Tor für Götze, der treffsicherste bei den Bayern. Köln nur einmal richtig gefährlich. Manuel Neuer rettet zweimal gegen Matuschik und Uca. In der zweiten Halbzeit gaben die Kölner ihr Defensivkonzept nicht auf. Schadensbegrenzung. Aber in der 66. Minute schlug der Gast erneut zu. Robben und Götze verwirren die Kölner. Eigentor Halfa 2:0. Tabellenführung verteidigt. Rekord geknackt.
War klar, dass er heute viele Kontakte kriegt, weil Köln extrem tief stand. Aber 200 brauche ich ja eine ganze Saison dafür.
Ein weiterer Karrierehöhepunkt. Xabi Alonso nimmt's gelassen.
Ja, und das die weiteren Ergebnisse. Paderborn unterliegt Gladbach 1:2. Freiburg und Leverkusen trennen sich torlos. Stuttgart schlägt Hannover 1:0. Und Wolfsburg besiegt Bremen 2:1. Bereits am Freitag das 0:0 der Mainzer gegen Hoffenheim. Morgen spielt dann noch Augsburg gegen Hertha BSC. Und der HSV versucht diesmal gegen Frankfurt sein erstes Saisontor zu erzielen. Die Tabelle, in der die Bayern schon wieder das Maß der Dinge sind. 2 Punkte dahinter Gladbach vor Leverkusen und den 3 punktgleichen Clubs Hoffenheim, Mainz und Hannover. Die zweite Hälfte, zumindest die, führen die Dortmunder jetzt an. Stuttgart mal wieder raus aus der Abstiegszone, in der heute Abend Freiburg, Bremen und der HSV stehen. Ja, sehr viel besser sieht's für das europäische Golfteam aus. Im Kampf um den legendären Ryder Cup im schottischen Glen Eagles führt das Team um Martin Keimer vor den entscheidenden Einzel morgen gegen die USA mit 10:6. Keimer unterlag heute zunächst mit dem Dänen Thomas Björn gegen das US-Duo Reed Spieth, bevor er dann an der Seite des Engländers Justin Rose gegen denselben Gegner einen halben Punkt gewann. Ja, gute Siegchancen also für Martin Keimer und Co. morgen. Sie können schon jetzt bei uns erfahren, ob Sie gewonnen haben, die Lottozahlen. 9, 13, 16, 19, 39, 48, Superzahl 5. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Fehlt noch das Wetter, das in den nächsten Tagen alles unternimmt, Sven Plöger, um sich einzuschleimen.
Ja, das tut es und manch einer wird sagen, das hat es ja nun mittlerweile auch mal wirklich nötig nach diesem Sommer 2014. Abgesehen mal vom Norden war es ja für viele ziemlich schwierig. Und jetzt gucken wir mal aus dem Fenster und zwar mit Hilfe von Armin Opherden. Das hat er aufgenommen in der Nähe von Leverkusen. So sah es auf dem Rhein aus. Ein schönes, ruhiges Herbstbild. Und wir gucken mal auf die Luftdruckverteilung. Da sieht man nämlich das große Hoch. Gestern lag es noch, beziehungsweise heute muss man sagen, lag es noch genau über uns. Zum morgigen Tag zieht es dann ein bisschen Richtung Südosteuropa, aber noch ist der Luftdruck hoch. Wenn Sie jetzt gleich mal auf Ihr Barometer schauen, dann muss das in Deutschland irgendwo zwischen 1027 und hier im Südosten 1029 Hektopascal liegen. Wenn das im Moment nicht so der Fall ist, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, das Ganze einzustellen. Und wir gucken weiter und blicken mal in die kommende Nacht hinein, vor allem rund um Hamburg, in Teilen Nordrhein-Westfalens, aber auch hier in Bayern bildet sich schon der Nebel. Das ist natürlich das klassische Herbstproblem, was sich jetzt in der Nacht auch wieder entwickelt. Die Temperaturen morgen früh in einigen höheren Muldenlagen, zum Beispiel im Fichtelgebirge, geht es runter bis 3 Grad, in größeren Städten 12 oder auf Helgoland sogar 15 Grad durch die Wassertemperatur. Der morgige Vormittag, es ist problematisch vom Bodensee die Donau entlang. Da können zähe Nebelfelder liegen. Ansonsten gibt es einzelne Nebelfelder, die sich dann mehr und mehr auflösen, bis zum Nachmittag meist weg sind, abgesehen von Bodensee und Donau, wo es noch zäh sein kann. Sonst scheint die Sonne, es ziehen Schleierwolkenfelder durch. Der Eindruck ist freundlich, es ist trocken und es ist warm in Deutschland. Die Temperaturen meist zwischen 20 und 25, im Markgräflerland mal 26 Grad. Bei zähem Nebel rund 16. Der Wind aus südlichen Richtungen zumeist, im Norden, Südwest, dann hier Stärke 4 bis 5. Die Aussichten zeigen nochmals einen schönen Montag bei bis zu 25, 26 Grad, abgesehen vom Nebel. Und am Dienstag, da gibt es dann ein paar Schauer. Im Süden bleibt alles trocken. Also so ein Wetter wie morgen, das hätten wir im August gerne mal gehabt.
Vielen Dank, Sven Plöger. Gleich sehen Sie das Wort zum Sonntag. Um 1.30 Uhr meldet sich dann die Tagesschau und wir sind morgen wieder für Sie da, dann mit Karin Mioska. Einen guten Abend noch. Tschüss.